Willkommen zu einer neuen Episode. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin, Unternehmerin und Content Creatorin rund um die Themen Ernährung, Training, körperliche und mentale Gesundheit, worum es sich auch in meinem Podcast dreht. Mal spreche ich allein, mal habe ich tolle Expertinnen und Experten zu Gast. Der Darm gilt auch als das Zentrum unserer Gesundheit. Und wie ihr vermutlich wisst, finde ich das Thema unglaublich spannend und finde es auch sehr wichtig, darüber zu sprechen und hoffe, euch immer wieder wichtige und interessante Einblicke, Ratschläge und auch Tipps dahingehend mitgeben zu können. Heute spreche ich mit Dr. Constanze Lohse, Expertin für Ernährungs-, Mikronährstoffmedizin und Sportmedizin, über unseren Darm bzw. über unser Mikrobiom. Wir haben darüber gesprochen, was sind Störfaktoren, welche Tipps als Ärztin kann sie uns geben für einen gesunden Darm, sowohl was die Ernährung betrifft, aber natürlich auch unseren Lebensstil. Worauf sollten wir achten bei fermentierten Lebensmitteln und auch bei Probiotika? Und was kann Constanze uns empfehlen während und nach der Einnahme von Antibiotika? Das sind Themen, über die wir gesprochen haben, außerdem auch über die Darm-Hirn-Achse, die Darm-Haut-Achse und die Darm-Leber-Achse. Dann auch, wie wir eigentlich das Ganze untersuchen können. Also wenn wir bestimmte Symptome haben, wenn wir das Gefühl haben, vielleicht stimmt was nicht, vielleicht ist was im Ungleichgewicht. Wohin sollte man sich wenden? Was genau kann man eigentlich untersuchen? Welche Möglichkeiten gibt es da zum aktuellen Zeitpunkt? Und zuletzt haben wir auch noch über ein sehr spannendes Thema gesprochen, den Reizdarm. Vielleicht wisst ihr, dass ich selbst auch mal die Diagnose Reizdarm bekommen habe. Ich werde darüber auch in der Episode kurz nochmal sprechen und da meine Erfahrungen, meine Geschichte teilen. Und wir haben eben darüber gesprochen, was ist eigentlich ein Reizdarm, welche Ursachen gibt es und was kann man als Betroffener, Betroffene tun. Also ihr seht, unglaublich interessant und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo Constanze, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich, dass ich dich heute, ich glaube schon das dritte Mal hier begrüßen darf. Ich habe bisher wahnsinnig tolles Feedback bekommen zu den Episoden mit dir gemeinsam. Deswegen freue ich mich heute auf ein erneutes Gespräch. Und würde aber sagen, für alle, die vielleicht heute neu dabei sind, frisch zuhören, stell dich gerne erst einmal vor, wer du bist und was du machst.
Sehr gern. Also, mein Name ist Dr. Constanze Lohse. Ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin und habe eine eigene Praxis in Norderstedt in der Nähe von Hamburg und habe meine Leidenschaft für die Ernährung entdeckt, schon vor mehreren Jahren durch meine eigene Krankheitsgeschichte und bin da so vom Hölzchen zum Stöckchen gekommen, über die Ernährungsmedizin zur Mikronährstoffmedizin, zur Naturheilkunde, Sportmedizin. Man könnte es kurz zusammenfassen, ganzheitliche Medizin und Präventivmedizin. Und das ist das, was ich jetzt tagtäglich lebe und versuche auch zu lehren. Und es ist meine Leidenschaft.
Sehr schön. Finde ich auch einfach ein wahnsinnig spannendes Thema. Deswegen, ja, spreche ich auch selber super gerne mit dir. Und für das heutige Interview haben wir uns das Thema Darm rausgesucht. Man sagt ja auch so schön, die Gesundheit beginnt im Darm. Leider ist es, glaube ich, immer noch so, dass viele dem Darm erst Beachtung schenken, wenn es schon irgendein Problem gibt. Ist ja leider häufig so beim Thema Gesundheit. Aber um in dieses Thema heute einzusteigen, würde ich sagen, klären wir erstmal den Begriff. Vielleicht sagt vielen ja auch die Darmflora was. Soweit ich weiß, ist das eher ein veralteter Begriff und man sagt jetzt heute eher Mikrobiom bzw. Mikrobiota. Vielleicht kannst du uns einfach mal erklären, was ist das und was zählt eigentlich alles dazu?
Absolut. Wie du richtig gesagt hast, Darmflora, damit können die meisten Menschen natürlich was anfangen. Ne? Wissen irgendwie, da geht es um Bakterien, Mikroorganismen, die den Darm besiedeln. Aber zumindest im Fachjargon ist der Begriff eher veraltet. Und genau der aktuelle Begriff wäre letztendlich Mikrobiota. Genau da meint eben der Begriff Mikrobiota die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die uns von Kopf bis Fuß besiedeln. Und häufig geht das so ein bisschen quer mit dem Begriff Mikrobiom, muss ich gestehen, passiert mir eben auch häufig, weil das, glaube ich, noch mal mehr bekannt ist oder mehr geläufig ist oder leichter von der Zunge geht als Mikrobiota, wo dann eben noch die Gene dieser vielen, vielen Trillionen Mikroorganismen gemeint sind. Und spannend ist, dass es eben auch noch neueste Begriffe gibt, sowas wie das Metabolom, noch total spannend, weil da geht es nicht nur darum, welche Bakterien habe ich eigentlich, sondern was können die? Das heißt, es geht um wirklich das, was sie produzieren. Es geht um Stoffwechsel, Eigenschaften, Leistungen sozusagen, Leistungen, Umsatzraten, Enzymaktivitäten, alles sozusagen, das große Ganze. So könnte man es zusammenfassen. Und das Schöne ist, das ist ja was neuester Gegenstand der Forschung ist. Die ganze Mikrobiomforschung oder Mikrobiota-Forschung steckt noch in den Kinderschuhen, aber es nimmt so viel Fahrt auf in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass, glaube ich, da in Zukunft auch noch ganz viel kommen wird und dass wahrscheinlich das die Zukunftsmedizin sein wird. Denn klar, wenn man sagt, die alten Chinesen haben recht gehabt, im Darm, ne, liegt der Ursprung von Krankheit und Gesundheit. So geht ja, glaube ich, ein chinesisches Sprichwort. Und wie du ja auch gesagt hast, es ist das Zentrum der Gesundheit. Und wenn wir das in Zukunft noch mehr verstehen und vielleicht präventiv, aber auch therapeutisch nutzen, ist da, glaube ich, ein riesengroßes Potenzial. Und ich glaube, überhaupt den Menschen erstmal zu sagen, Moment mal, Bakterien sind nicht unbedingt was Böses, sondern wir leben in einer Symbiose mit Bakterien. Und auch zu erklären, dass diese Sterilität, die wir häufig als so gesund annehmen, eigentlich eine Illusion ist und auch gar nicht unbedingt gut für uns ist, sondern wir sind ja wirklich von Kopf bis Fuß mit Bakterien, Mikroben, Mikroorganismen besiedelt und das ist verdammt nochmal gut so. Das muss man ganz klar sagen, dass eben nicht nur der Darm, ne, sondern eben auch von Lunge über Haut, über Intimbereich, dass es eben so viele Bereiche gibt, wo wir voller Mikroorganismen sind, die uns schützen, indem wir eben im Einklang leben und die auch im Gleichgewicht sein müssen, weil sonst ist unsere Gesundheit beeinträchtigt.
Und inwiefern ist denn unsere Gesundheit beeinträchtigt? Also warum sagt man denn, der Darm ist so das Zentrum der Gesundheit? Welche Aufgaben oder welche Körperbereiche spielen da alle mit eine Rolle?
Absolut. Wir denken ja immer nur, der Darm ist nur für die Verdauung da. Klar, uns um irgendwie mit Energie zu versorgen, die Nährstoffe zu spalten, etc., zu fermentieren, alles sozusagen herauszugenerieren. Das ist eine Seite. Das ist eine ganz, ganz große Seite, absolut. Ohne die geht's nicht. Aber spannend ist tatsächlich auch, dass vom Darm ein Großteil unserer Immunmodulation ausgeht. Man sagt nicht umsonst, im Darm sitzt bis zu 80% des Immunsystems, das heißt, es geht um Immunzellen, ja, die dort ihren Platz haben. Der Darm ist ja auch unser Tor letztendlich zur Außenwelt. Neben der Haut ist es quasi unsere innere Grenzfläche, unsere Kontaktfläche. Uns ist ja, glaube ich, schon fast allen bewusst ist, dass das Essen in irgendeiner Form ja immer auch eine Immunreaktion erzeugt. Gerade Dinge, die eben nicht sonderlich gesund sind in der heutigen Ernährungswelt. Und das heißt, der Darm kriegt das primär ab. Und je nachdem, wie gut diese Funktionsschicht, diese Trennschicht ja zwischen Innen und Außen auch aufgestellt ist, die Schleimschicht, wie gut sie als Barriere auch dient, können dann eben mehr oder weniger Dinge vielleicht rein in unseren Körper und Kontakt mit den Zellen, Immunzellen auch haben. Und der Darm wiederum steuert dann letztendlich das ganze Immungeschehen auch. Und das ist was ich tagtäglich bei meinen Patienten erlebe. Gerade gestern wieder eine Patientin, so typisch, ne, älterer Jahrgang und Infekt über Infekt, seit Monaten schon fast Harnwegsinfekte und Lungenentzündungen und immer wieder mit schwersten Infekten im Krankenhaus, immer wieder ein Antibiotikum drauf, massive Resistenzlage. Und jetzt kann man sich vorstellen, ne, mehr beim Thema, was den Darm schon wiederum schädigt, dass das Immunsystem sitzt im Darm. Jetzt habe ich einen Infekt, immer, immer wiederkehrend, hau immer wieder mit Antibiotika drauf. Und das ist leider das Problem, dass natürlich das Antibiotikum, was ja sinnvoll gedacht ist, leider nicht unterscheiden kann zwischen den guten und schlechten Bakterien, vielleicht den schlechten in der Blase, die gerade ärgern, und den guten im Darm, sondern es wird erstmal alles platt gemacht. Und wenn wir jetzt wissen, okay, der Darm ist aber ein Teil unseres Immunsystems, und zwar ein riesengroßer Teil, und wir hauen da immer wieder drauf, ohne den Darm adäquat wieder aufzubauen, dann ist es mal eine wichtige Aufgabe, wo wir quasi dem Darm einen von Latz knallen. Und das heißt, das Immunsystem, finde ich, ist somit die Hauptaufgabe. Aber es gibt natürlich auch in Anführungsstrichen Nebenaufgaben, Produktion von Vitaminen, von Aminosäuren, von kurzkettigen Fettsäuren, absolut, und von Botenstoffen für unser Gehirn. Und quasi, man könnte sagen, der Darm ist wie so eine Schaltzentrale und steuert viel, viel mehr, als wir denken, und ist nicht einfach nur ein Verdauungsorgan.
Jetzt hast du schon davon gesprochen, den Darm aufzubauen. Was rätst du denn dann deinen Patienten, wenn die aufgrund irgendeiner Krankheit Antibiotika einnehmen mussten?
Also bei uns ist es wirklich so, auch in der Praxis, dass jeder auch angestellte Arzt weiß, wenn ich ein Antibiotikum geben muss, und das muss nun mal manchmal sein, das ist einfach so, dann gehört dazu, dass man den Darm wieder aufbaut. Ich empfehle für 4 Wochen tatsächlich nach Beendigung des Antibiotikums und auch schon teilweise begleitend, aber für mindestens eben 4 Wochen danach ein Probiotikum zu nehmen. Also wirklich aktive, lebende Bakterien. Wir genau wissen, vor allem die das Milieu stabilisieren. Das ist in der Regel eine Mischung aus vor allem Lactobacillen und Bifidobakterien, also Milchsäurebakterien und Bifidobakterien, die man vielleicht auch so aus der Werbung kennt, aber dann eben in einem hochkonzentrierten, eben bewusst dafür geschaffenen Probiotikum. Da gibt es wirklich mittlerweile tolle Präparate, die speziell darauf konzipiert sind, nach oder begleitend zum Antibiotikum den Darm wieder aufzubauen. Und das ist nicht schwer. Leider ist es so, das ist immer ein bisschen schade, gerade in der Krankenkassenmedizin, dass ich das Antibiotikum auf dem Kassenrezept, ja, rübergeben kann quasi dem Patienten. Und das Probiotikum kann ich eben nur auf dem Privat- oder auf dem grünen Rezept empfehlen letztendlich. Und das Schöne ist aber, dass mittlerweile die Krankenkassen ja zum Teil auch schon so ein 100-Euro-Budget haben pro Jahr, wo man auch solche Dinge einreichen kann als Patient, wenn man es entsprechend empfohlen bekommen hat auf dem Rezept von den Ärzten. Deswegen definitiv wieder aufbauen.
Und ob jetzt danach oder währenddessen kommt es dann darauf an, wie lange oder was für ein Antibiotikum man genommen hat oder wie entscheidet man das?
Also ich persönlich empfehle es gerne auch schon begleitend, aber eben wirklich auch nach Beendigung des Antibiotikums 4 Wochen insgesamt. Das ist eine relativ lange Zeit, gerade wenn man auch überlegt, dass diese Probiotika auch Geld kosten. Das muss einem einfach auch bewusst sein. Man weiß, dass wir schon während der Antibiotikaeinnahme ja diverse Nebenwirkungen haben. Viele Patienten beschreiben ja da schon Durchfall, Bauch, Grummeln und so weiter. Und das heißt, die kann man da schon mindern, indem man eben von vornherein schon den Darm begleitend unterstützt, aber eben nur es während der Antibiose zu nehmen, also reicht nicht aus. Ich muss es auch darüber hinaus nehmen. Und du hast vollkommen recht, es gibt sogenannte Einmalantibiotika. Da muss man sagen, da ist der Schaden im Darmbereich sicherlich eher gering. Und dann gibt es Antibiotika, auch so richtige Breitbandantibiotika. Da muss man sagen, das ist dann eher ein richtig großer Kollateralschaden. Und da würde man dann eher länger geben. Und ich mache das dann eben auch gern davon abhängig bei der genannten Patientin. Zum Beispiel, das ist jetzt schon so ein schwerer Fall, da würden wahrscheinlich 4 Wochen überhaupt nicht reichen, ne? Weil da sind jetzt einfach schon Monate vergangen, wo sie bestimmt 6, 7 Antibiotika bekommen hat, die alles platt gemacht haben. Aber im Normalfall, deswegen so eine Faustformel, dieses 4 Wochen sozusagen nach Beendigung des Antibiotikums ein Probiotikum zum Darmaufbau zu nehmen, da macht man in der Regel nichts verkehrt. Man kann sowieso so mit der Einnahme von Probiotika, in dem Sinne, wenn das hochwertiges Produkt ist, ja, kann man nichts verkehrt machen. Im Gegenteil, schadet auch nichts, wenn man es länger nimmt.
Und parallel sollte man ausreichend Ballaststoffe zu sich führen, was man ja grundsätzlich aber auch in der Ernährung eigentlich beachten sollte, damit diese Bakterien, die man dann zu sich führt, auch ihr Futter haben, sagt man ja so gern, oder?
Vollkommen richtig. Das ist schön, dass du das nochmal ansprichst. Für mich ist es immer so selbstverständlich, aber ich glaube vielleicht bei den einen oder anderen, der das hört oder sieht, dann doch nicht, dass die Ernährung natürlich die Basis ist und ein Nahrungsergänzungsmittel immer nur das i-Tüpfelchen sein kann. Und das ist im Idealfall natürlich so, dass der Patient die ganze Zeit sich schon gut ernährt, aber wie wir beide ja wissen, ist es nicht immer der Fall. Das heißt, auch da nochmal der Hinweis, gerade jetzt sich darmfreundlich zu ernähren, und du hast es gesagt, gerade die Ballaststoffe, das, was die Darmbakterien gerne futtern, was für uns menschlichen Körper im weitesten Sinne für unsere Darmenzyme nicht verdaubar ist, gelangt ja dann letztendlich unverdaut in den Dickdarm und darüber freuen sich dann die Darmbakterien und die können das dort entsprechend klein machen, verarbeiten, fermentieren und so weiter und davon leben und sich vermehren. Weil das ist auch immer der Punkt, wenn ich auch ein Probiotikum gebe, auch vielleicht aus anderen Gründen und ich gebe aber nicht entsprechend das, was sie gerne fressen, also das Futter, dann habe ich natürlich das Problem, dass sie nur so lange da bleiben, solange ich das Probiotikum nehme und danach bleiben sie nicht.
Wie viele von den Bakterien, die man durch ein Probiotikum zu sich nimmt, bleiben denn auch eigentlich dann im Darm?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Ich glaube, die kann auch keiner wirklich beantworten, weil man kann das nicht messen, ne? Also da, man kann schlecht die Darmbakterien radioaktiv sozusagen markieren und danach zählen. Das ist sowieso ja auch eine Schätzung von diesen Trillionen von Bakterien, die da im Darm sind. Und tatsächlich sind ja auch noch gar nicht alle Arten erforscht. Da kommt ja täglich was Neues hinzu und es ist auch gar nicht immer wichtig, wie die einzelnen Bakterien letztendlich heißen oder was es für eine Gattung ist, sondern es geht ja primär darum, was machen die für eine Funktion, was machen die für eine Aufgabe. Und wird die Aufgabe eben übernommen. Wir wissen ja auch, dass es ganze Stämme gibt in Deutsch, in auf der Welt verteilt, die haben gewisse Darmbakterien gar nicht und trotzdem sind die gesund. Ne? Also das heißt immer gar nicht, ich muss alle haben oder eine so und so viel Anzahl haben. Aber vollkommen richtig, wir wissen, eine erhöhte Anzahl und auch ein gutes Ökosystem sozusagen, auch eine Diversität, also eine Vielfalt an Darmbakterien, geht in der Regel auch mit einer höheren Gesundheit einher. Aber wie gesagt, es gibt ganze Stämme, wo es eben nur bestimmte Bakteriengattungen gibt und die leben auch wunderbar. Und wie viel da nun wirklich ankommt, das kann ich nicht beantworten. Ich glaube, das weiß auch so keiner korrekt. Natürlich kommen, deswegen muss man, wenn man ein Probiotikum nimmt, auch entsprechend hochdosiertes Probiotikum nehmen. Nicht einfach nur, ich sag's mal böse, jetzt so ein paar Lebensmittel aus dem Supermarkt, die sich vielleicht da probiotisch nennen. Die sind super und toll und auch generell in Naturjoghurt und so weiter sollte eher zur täglichen Ernährung oder generell probiotische Lebensmittel sollten zur täglichen Ernährung gehören. Aber wir brauchen, wenn wir den Darm speziell aufbauen wollen, wenn ich gewisse Krankheiten habe, brauchen wir ein echtes, hochwertiges, hochdosiertes Probiotikum, damit davon eben ein paar Darmbakterien es entsprechend über Magensäure und so weiter auch schaffen, weil das ist ja erstmal auch nicht so einfach, tatsächlich durch den Magen-Darm-Trakt von hier oben bis wirklich in den Dickdarm zu kommen. Dementsprechend ist das gar nicht so ohne.
Und auch bei Lebensmitteln, weil du es jetzt angesprochen hast, es gibt ja Joghurt, es gibt Kefir, Buttermilch enthält, glaube ich, auch probiotische Bakterien, fermentiertes Gemüse, aber auch da ist es ja, glaube ich, so, dass es natürlich auch sehr auf die Qualität ankommt, dass jetzt nicht in jedem Joghurt, in jedem Kefir ausreichende oder überhaupt Bakterien enthalten sind, weil es ja immer darauf ankommt, wie lange dieses Produkt fermentiert wurde. Und wahrscheinlich, je länger es fermentiert wurde, desto teurer ist es dann auch. Deswegen sollte man da wahrscheinlich auf eine gute Qualität achten. Hast du da vielleicht noch spezielle Tipps, wie man selber die Qualität jetzt erkennen kann? Weil allein am Preis lässt sich ja leider auch Qualität nicht immer erkennen.
Vollkommen richtig, genau. Also ich glaube, das Einfachste ist, dass man erstmal damit wirklich anfängt, natürliche Produkte zu bevorzugen. Und das heißt, wenn ich jetzt mal in den Supermarkt schaue und nach einem Joghurt gucke, da bin ich ja von irgendwelchen, naja, Joghurts mit, ich sag mal, Farbe, ja, also auch mit Geschmack, die ja Fruchtjoghurts etc. sich schimpfen oder wie auch immer. Das hat natürlich nichts mit Darmbakterien zu tun im weitesten Sinne. Ne? Die sind eben entsprechend erhitzt, die sind voller Zusatzstoffe. Das heißt, da würde man erstmal raten zu einem Naturjoghurt. Und im Idealfall ist es gar nicht ein klassischer Supermarktjoghurt, sondern eben ein Joghurt von einem Hof zum Beispiel. Da kann man sich eigentlich relativ gut drauf verlassen. Also ausgenommen, ich nehme da auch nicht wieder den Erdbeerjoghurt, sondern den Naturjoghurt. Das schmeckt man, finde ich auch. Das ist so nicht dieses Homogene ist, sondern gefühlt schmeckt das schon so ein bisschen nach Sauerbakterien, ne? Das ist eben schon ein bisschen ein anderer Geschmack. Und der verändert sich dann eben auch, der Joghurt tatsächlich, wenn man ihn öffnet und von der Haltbarkeit und so weiter. Also das kann man das in der Theorie alles auch selber machen. Da muss man immer schauen, hat man die Zeit dazu? Ich habe eine Zeit lang Sauerkraut selbst gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Hat mich da manchmal geärgert, wenn es verschimmelt war. Aber das war auch eine tolle, einfache Sache. Ne? Auch Sauerkraut, das ist eben auch ein klar to tolles probiotisches Lebensmittel, wo ich immer sage, so eine Gabel voll echten, rohen Sauerkraut pro Tag ist Luxus für die Darmbakterien. Und da ist natürlich auch klar, dass in diesen, was man so kennt, in Konserven, in dieser Dose, das ultra hoch erhitzte, da lebt nichts mehr, da ist voller Zucker und da ist nichts Sinnvolles mehr bei. Das heißt, auch da wäre wieder die Idee, ne, im Idealfall von einem Hof, vielleicht auf dem Wochenmarkt, wo man eben schauen kann, auch mal nachfragen kann, ne, wie ist das tatsächlich denn aufbereitet, wird es erhitzt, ne? Und so ein echtes Sauerkraut ist eben auch vom Geschmack her sauer.
Ja.
Also schmeckt eben auch wieder so säuerlich tatsächlich, ist auch sehr bissfest, ne? Also das sind so Dinge, da kann man das schon dran erkennen. Also ich würde versuchen, so natürlich wie möglich die Lebensmittel einzukaufen. Im Idealfall eben wirklich, dass ich auch weiß, wo genau kommt es her, gerade so Hofprodukte, wo man vielleicht auch mal jemanden fragen kann, wie wird das hergestellt oder auf dem Markt etc. Natürlich immer bei allem, was ich sage, ist Bio und oder zumindest, dass man die Herkunft kennt und weiß, um wir was sozusagen Pflicht. Und ich kann ehrlich gesagt trotzdem nur empfehlen, gewisse Dinge vielleicht selbst zu machen. Ich zum Beispiel, ich habe einen Wasserkefir. Und da, wie du ja auch sagst, ich kann die Dauer bestimmen, wie lange ich das fermentieren lasse. Und ich kann auch, wenn ich das der mit Zucker gemacht, diese Kefirkristalle und dann kann man da mit Trockenobst arbeiten und immer auch ein bisschen Säure mit der Zitrone. Und dann lasse ich das mehrere Tage stehen. Und dann ist es immer eine Frage, wann ernte ich den? Und ich kann den noch ernten, wenn natürlich noch so ein bisschen Süße da ist. Wenn ich den aber mal vergesse, dann ist das wie Essig. Und das ist dann mal richtig fermentiert. Also da ist der Zucker dann komplett aufgebraucht. Und man kann dann eben auch mal diese Kefirkristalle essen zum Beispiel. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man vielleicht auch einfach was, also muss nicht Sauerkraut schaben unbedingt, ne? Das ist auch aufwendig. Aber so ein Kefir zum Beispiel, oder einige machen Kombucha, das sind vielleicht einfache Möglichkeiten, wie man
Ja.
das auch selber macht.
Ja, und wenn man dann aber auch wirklich mal die Zeit hat oder die Lust hat, dann finde ich, kann es auch Spaß machen. Also ich habe auch tatsächlich, ich habe schon vor 2 Jahren oder so das erste Mal Sauerkraut selbst gemacht und letzte Woche erst habe ich jetzt Chinakohl mal fermentiert. Der steht jetzt noch im Kühlschrank, also ich habe den erst so 5 Tage stehen lassen, jetzt ist er im Kühlschrank, also ich habe es noch nicht probiert, aber eigentlich war es gar nicht so kompliziert, wie man sich es dann oft denkt. Also das sind, glaube ich, immer so die Dinge, wenn man sie davor noch nie gemacht hat, dann denkt man immer so, ah, wann mache ich das? Das dauert bestimmt total lang. Aber es war eigentlich recht einfach. Deswegen wahrscheinlich auch einfach hier der Tipp, probiert es mal aus.
Sehr
Und
schön.
ja, wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, was Antibiotika machen kann. Was sind denn noch andere Störfaktoren für unser Mikrobiom? Also sowohl bei der Ernährung als auch andere Faktoren.
Genau. Also man kann es schon so grob in Kategorien einteilen. Ich nenne es mal im weitesten Sinne Medikamente. Das haben wir ja gerade schon zum Teil drüber gesprochen. Das heißt Antibiotika. Wir wissen aber auch, dass diverse andere Medikamente wie Cortisonpräparate und so weiter auch ne, Medikamente, die das Immunsystem insgesamt beeinflussen, dass die mit Auswirkungen auf unser Mikrobiota haben, auf den Darmgesundheit insgesamt. Dann das große Thema Ernährung. Ne, da gibt es ja auch nochmal spezielle Dinge, wir wissen, dass Zucker nicht gut ist, Süßstoffe und so weiter. Es gibt viele Lebensmittel sozusagen oder generell eine einseitige Ernährung, wo man sich dann auch die falschen, in Anführungsstrichen, Darmbakterien, auch Proteolyten, eiweißspaltende Bakterien sozusagen anzüchten kann. Also die Ernährung ist ein großer Part. Dann würde ich es auch so ein bisschen unter, im weitesten Sinne unter Gifte, Toxine vielleicht auch sehen. Also das, lass uns mal angefangen vom Rauchen, ja, wo uns, glaube ich, allen bewusst ist, dass das in keiner Weise gesund ist, aber auch selbst das hat schon Auswirkungen auf unsere Mikrobiota, bis hin zu zum Beispiel Glyphosat oder andere Umweltgifte im weitesten Sinne, die auch entsprechende Auswirkungen haben. Und was ich am gefährlichsten fast finde und was wo ich auch mal Angst habe, ist tatsächlich das Thema Stress, weil wir wissen, dass Stress ganz viele negative Auswirkungen hat. Aber mir war zumindest bis vor kurzem noch nicht so bekannt, dass Stress unsere Zusammensetzung der Darmmikroben verändert. Und das ist, finde ich, schon ja, so ein Punkt, da weiß man tatsächlich, dass man da selbst auch ein bisschen sozusagen aufpassen muss, auch wenn der Rest vielleicht stimmt, wenn man sagt, die Ernährung ist top, ja, gesunder Lebensstil insgesamt mit Bewegung, vielleicht ausreichend Schlaf, aber wenn so ein Stress per se schon mal was verändert, das finde ich dann schon sehr, sehr spannend, dass man wirklich, wie ganzheitliche Gesundheit auch so ist, an allen Schrauben eben gleichzeitig drehen muss. Wie gesagt, wir wissen auch, dass gewisse andere Entzündungsherde, sei es zum Beispiel auch Zahnherde, auch sowas, sag ich mal, ganz abgefahrenes kann durchaus was mit dem Darm machen, ne? Und andersrum, das kann sich gegenseitig beeinflussen. Da gibt es so, man nennt es Nikus, so fettige Degeneration, Entzündungshöhlen, könnte man vielleicht vereinfacht sagen, so Kieferentzündungen, auch die können durchaus den Darm mit beeinflussen. Und auch insgesamt, also großes Thema Lifestyle, kann man sagen. Und das ist schon spannend, dass es eben nicht nur die Ernährung ist tatsächlich und nicht nur Antibiotika das beeinflussen. Und da müssen wir uns nochmal überlegen, Mensch, woher kommt denn eigentlich auch unser Mikrobiom? Wie kriegen wir das denn überhaupt? Und das kommt von unserer Mutter erstmal. Und nun, ich selbst als Mutter kann ja dann auch ein bisschen nachvollziehen, dass man für sein Kind ja auch nur das Beste möchte. Und wenn man dann nochmal überlegt, wie einige sich in der Schwangerschaft zum Teil ernähren und wie teilweise auch vielleicht der Trend, um es mal ganz böse zu formulieren, auch Richtung Kaiserschnitt geht, dann darf man sich ruhig durchaus fragen, ob das dann das vielleicht das Beste für das Kind ist. Wenn man sich die Mikrobiomzusammensetzung angeht, weil das kommt ja, wird uns ja quasi eingepflanzt sozusagen durch den Geburtsvorgang. Wir wissen auch schon, dass schon viel vorher tatsächlich die Anlagen, bevor quasi die Geburt im Eigentlichen passiert, schon vorher auch während der Schwangerschaft wird da schon ganz viel sozusagen, der Darm ist sozusagen nicht vorher komplett steril, sondern es wandern vorher schon auch Zellen letztendlich von dem mütterlichen Darm über Plazenta und so weiter. Also da ist die Forschung auch noch in den Kinderschuhen, aber ich finde es immer faszinierend, was möglich ist. Oder auch, dass wir wissen, dass, ne, durch das Stillen, was wir da beeinflussen können. Deswegen gibt es so, es ist so multifaktoriell, diese Darmgesundheit. Und man kann das gar nicht auf so einen Punkt runterbrechen, sondern es ist auch da eine, ich würde mal sagen, eine maximal gesunde, natürliche Lebensweise und zwar auf allen Ebenen.
Das bedeutet, dass man natürlich wahrscheinlich während der Phase, wenn man einen Kinderwunsch hat und dann natürlich in der Schwangerschaft, also ich meine, grundsätzlich würden wir beide natürlich empfehlen, generell immer auf den Lebensstil, auf die Ernährung und auf Bewegung zu achten, aber dass man gerade dann natürlich im Hinblick auf das Kind, ja, sich bemüht, da bestmöglich zu leben, sich bestmöglich zu ernähren. Gibt es denn da auch spezielle Ernährungstipps, was man jetzt beachten kann, wenn zum Beispiel gerade Frauen hier zuhören, die schwanger sind?
Ja, also tatsächlich allgemeine darmfreundliche Ernährung, weil das, so wie die Mutter auch ausgestattet ist, so können wir am besten eben auch das Kind dann ausstatten. Und je besser die Mutter ausgestattet ist, umso besser funktioniert das. Und da sind wir dann wieder bei der darmgesunden, darmfreundlichen Ernährung. Du hast die Ballaststoffe angesprochen, also auch, wie gesagt, fermentierte Lebensmittel, darüber haben wir speziell jetzt schon gesprochen. Generell Gemüse in allen Varianten, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir, wenn wir über Ballaststoffe reden, nicht immer nur über das Vollkornbrot reden, wie das manche Ernährungsgesellschaften immer so propagieren, sondern wir reden dann eben vor allem über Gemüse als Basis. Wir reden sicherlich eben auch über gewisse Obstsorten, zuckerarme Obstsorten und so weiter. Und dass ich eben gerade, wenn ich allgemein der Bevölkerung, aber auch den Schwangeren die Empfehlung gebe, ne, zuckerarme, naturbelassene Lebensmittel und auch reich an Polyphenolen. Das ist so spannend. Unsere Darmbakterien lieben sekundäre Pflanzenstoffe. Sie lieben es, ja. Man kann auch sagen, dieses, ne, Regenbogenessen, dieses farbige, schön, da sind ja meistens sekundäre Pflanzenstoffe drin, ne? Sei es jetzt die Heidelbeeren, aber auch teilweise in Gewürzen, in Nelken, in Oregano und so weiter. Also da gibt es tolle polyphenolreiche Lebensmittel, die man da essen kann. Also die Botschaft wäre, so naturbelassen und so bunt und ausgewogen wie möglich, um ballaststoffreich sich zu ernähren. Ich würde auch nochmal hinweisen auf das Thema resistente Stärke, weil das vielleicht viele nicht ganz so auf dem Zettel haben. Es gibt gewisse Bakterien, die stehen total auf resistente Stärke. Resistente Stärke ist sozusagen Stärke, die resistent geworden ist gegenüber unseren Verdauungsenzymen. Also es ist eigentlich eine Art Ballaststoff. Das heißt, wir menschlichen Enzyme und Zellen können es sozusagen damit nichts anfangen, sondern es gelangt wieder unverdaut in den Dickdarm und da freuen sich dann wiederum die tollen Bakterien, die guten Bakterien über entsprechendes Futter und ernähren sich davon. Also es ist also ein Präbiotikum und dass man damit kann man ganz toll arbeiten. Das heißt, da gehören unter anderem Haferflocken dazu. Da gehört eben auch, wir wollen ja eher eine zuckerarme Ernährung, aber wenn ich dann Kohlenhydrate esse, zum Beispiel, dann wäre, wenn ich eine Banane esse, die grünere Variante, ne, Da ist sozusagen die Stärke noch in dieser resistenten Form drin. Das heißt, ich habe automatisch weniger Kalorien, ich habe weniger Kohlenhydratanteil, was sowieso schon mal erstmal von Vorteil ist, und ich habe eben Darmfutter. Das ist schön. Das heißt, wenn ich eine Banane esse, dann eher die grüne Form. Wenn ich Kartoffeln und Reis und Nudeln esse, dann am besten in der abgekühlten Form. Das darf wieder aufgewärmt werden, ne? Wir reden dann von einer bestimmten Form der resistenten Stärke, der retrogradierten Stärke. Es wird quasi zurückgebaut, ne? Zurückgewandelt. Auch da wieder, ne? Wir haben diese entsprechende Kalorien- und Kohlenhydratreduktion und eben Futter für die Darmbakterien. Das heißt, da kann man eben auch schauen, gerade weil man ja weiß, dass man in der Schwangerschaft auch einen gewissen Kohlenhydrathunger auch entwickelt tatsächlich. Also ich fand das zumindest immer ganz, ganz spannend zu beobachten, gerade wenn man sich vielleicht sonst nicht so kohlenhydratlastig ernährt. So kann man ganz gut mitarbeiten. Also ich würde sagen, naturbelassen, ausgewogen und gerne in der Schwangerschaft alles sozusagen auch an Geschmacksrichtungen essen, weil wir wissen ja, dass es dann auch sozusagen im den letzten Schwangerschaftsdrittel dann auch ins Fruchtwasser übergeht, die Geschmacksvorlieben der Mutter. Und deswegen kann man durchaus da nicht nur vom Mikrobiom einiges beeinflussen, sondern wie wird sich mein Kind zukünftig auch ernähren? Und wenn das natürlich ausgewogen, gesund, bunt ist und jetzt nicht Fast Food McDonald's, dann ist das einfach was anderes. Das heißt, wir müssen uns immer überlegen, was bieten wir unseren Darmbakterien an? Ist das jetzt Jugendherbergsniveau? Ja? Will man da gerne übernachten? Nein. Oder ist es eher ein Fünf-Sterne-Luxushotel? Da bleibe ich doch dann gerne und lasse mich langfristig nieder. Und gerade eben auch in den Phasen, die besonders sensibel sind in der Schwangerschaft, da möchte ich wieder nur das Beste für das Kind, nur das Beste für die Schwangere. Und deswegen, es gibt manchmal so böse Ernährungsempfehlungen von einigen Ärzten, auch Gynäkologen, essen Sie, worauf Sie Appetit haben. Jein, ne? Es sollte trotzdem eine gesunde Ernährung sein. Und ich kann auch immer nur wieder den Tipp geben, und ich glaube, das sagst du ja auch immer so, dass eine Ernährungsumstellung, die ist sicherlich erstmal mühsam. Aber wenn man dann das Gesunde isst, dann gewöhnen sich tatsächlich die Jungs da unten im Darm auch um. Das heißt, irgendwann hat man die Bakterien, die entsprechend Ballaststoffe verdauen können. Und die wollen dann ihr Futter haben. Das heißt, die wollen dann ihren Salat entsprechend haben, die wollen dann ihr Gemüse haben. Man hat da richtig Appetit drauf. Wenn ich natürlich mich eher von Fast Food ernähre, dann habe ich die Bakterien, die eher ungünstig sind. Die haben da aber auch Bock drauf. Das heißt, die melden sich dann auch. Und deswegen so, ne, dieses ganze Thema, welche Appetits Vorlieben und welche Sättigungssignale und so weiter. Da gibt es viele, viele Achsen auch tatsächlich, die da, glaube ich, noch in Zukunft erforscht werden und wo man aber auch viel Positives mit erreichen kann.
Ja, total spannend. Du hattest ja jetzt das Thema Kaiserschnitt auch angesprochen. Ich fand das selber total spannend, als ich da mal gelesen hatte, dass zum Beispiel Kaiserschnittkinder tendenziell öfter Allergien bekommen. Und vielleicht kannst du uns nochmal erklären, woran genau liegt das denn und wie beeinflusst jetzt eine Kaiserschnittgeburt das Darmmikrobiom von dem geborenen Kind?
Ja, also tatsächlich Kaiserschnitt, ich muss ja nun, dadurch, dass ich jetzt selber auch einen Notfall Kaiserschnitt hatte, manche Frauen können sich das nicht aussuchen, aber es gibt ja bewusst auch die Frauen, die sich das bewusst aussuchen, ne, aus manchmal sicherlich auch nicht ganz nachvollziehbaren Gründen, aber ich würde immer dazu raten, wenn man die Chance hat, natürlich zu gebären, weil das das Beste fürs Kind ist, weil das Kind ja wirklich den kompletten Geburtskanal mit im Idealfall Mund voran, ja, geht hier oben rein. Es geht komplett durch die Vaginalflora, durch unsere sozusagen Bakterien- und Mikrobenzusammensetzung im Intimbereich durch. Und das ist die erste Besiedlung, und die ist so entscheidend, dass es das nicht nur die Besiedlung, sondern dass es den ganzen Prozess mitmacht. Und das habe ich beim Kaiserschnitt nicht. Beim Kaiserschnitt wird es mit sterilen Händen vom Arzt rausgeholt. Bums. Das heißt, es ist einfach was ganz anderes. Es gibt die Möglichkeit, dieses Vaginal Feeding zu machen, dass man sozusagen mit einem Tuch quasi, jetzt vereinfacht gesagt, mit einem Tuch da bei der Frau unten rumwischt und dann einmal ins Gesicht des Kindes, ja, jetzt ein bisschen salopp formuliert. Da weiß man, dass bringt schon was, ja. Und wir wissen auch gerade, dass durch den Stillprozess, also das, was danach kommt, der Hautkontakt, das Bonding, dass es nicht nur um Bindung geht, sondern wirklich um Bakterienaustausch, dass wir da ganz, ganz viel mit erreichen können. Aber sag ich mal, im schlechtesten Fall habe ich wirklich einen Kaiserschnitt, kann ich stillen und das Kind muss noch wochenlang im Krankenhaus bleiben und wird steril da angefasst, weil es vor Bakterien geschützt wird. Ne? Das ist immer so diese, sag ich mal, der ungünstigste Fall. Und wie du genau gesagt hast, wir haben diese erste Besiedlung, wir brauchen auch diesen Kontakt zur Umwelt. Und es gibt ganz klar die Datenlage, dass wir ein erhöhtes Risiko haben für Allergien, für Asthma, für Neurodermitis und. Das heißt, wenn möglich, so natürlich wie möglich auch gebären, weil da hat sich die Natur natürlich was dabei gedacht.
Ja, mit Sicherheit. Wir haben jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, was man für den Darm machen kann, warum der so wichtig ist für uns und auch welche Aufgaben der Darm übernimmt. Es gibt ja auch die sogenannte Darm-Hirn-Achse. Den Zusammenhang mit der Haut haben wir auch schon angesprochen. Und dann gibt es noch die Darm-Leber-Achse. Vielleicht kannst du uns hier einmal diese drei Achsen, diese drei Zusammenhänge erklären.
Genau, in Wahrheit sind es wahrscheinlich sogar noch vier, fünf, sechs Achsen so ungefähr. Da steht im Mittelpunkt, dass der Darm das Zentrum der Gesundheit ist und dass vom Darm aus sämtliche Dinge reguliert werden. Und das ist spannend, weil man fragt sich ja zum Beispiel, was hat jetzt Darm und Leber, was haben die jetzt konkret miteinander zu tun? Klar würde man sagen, beides Entgiftungsorgane, ne, über die Pfortader mehr oder weniger miteinander verbunden und, ja. Aber das Spannende ist, dass so viel Botenstoffe durch den Körper geschickt werden und dass eben auch auf der anderen Seite die wiederum, ne, teilweise von Darmbakterien produziert werden und auch kurzkettige Fettsäuren, die Erkrankungen eben begünstigen können oder eben auch verhindern können und auch unseren ganzen Stoffwechsel steuern können. Und das ist, wenn man jetzt mal die Darm-Leber-Achse sich rauspickt, dann wissen wir ganz klar, dass das Mikrobiom oder die Mikrobiom die Zusammensetzung unserer Darmbakterien eine entscheidende Rolle spielt. Bekomme ich ein Diabetes, ja oder nein? Bekomme ich eine Fettleber, ja oder nein? Und auch super spannend, das ist natürlich, weil das ja auch ernährungsbedingte Erkrankungen sind, hängt es auch da vollkommen zusammen mit der Basis, ne? Wie immer die Ernährung. Aber es ist auch spannend, wenn man überlegt, ja, Diabetes und Fettleber sind lebensstilbedingte Erkrankungen, wo man primär auch an der Ernährung, am Lebensstil, an Bewegung und so weiter ansetzt. Aber es ist auch spannend, dass es erste Analysen dazu gibt, dass ich die auch mit Probiotika quasi als Add-on-Therapie behandeln kann. Da ist ja schon erst mal, dass ich sage, aha, ich nehme ein Probiotikum, aktive lebende Darmbakterien und kann was an meinem Stoffwechsel verändern. Ich kann den Diabetes verbessern. Da gibt es wirklich Studien, die besagen, dass ich nach 12 Wochen Einnahme von bestimmten, ne, eigens zusammengestellten Probiotika eine Insulinresistenz, die ja die Grundlage ist von Fettleber und Diabetes, deutlich signifikant bessern kann. Das finde ich ist gigantisch. Das sind einfach Dinge, die da quasi an geheimen Achsen sind und miteinander zusammenhängen oder dass ich auch sehen kann durch Mikrobiomanalysen, wie ist mein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil auch da gewisse Bakterienstoffwechselendprodukte bilden, die wiederum mit einem erhöhten Risiko einhergehen. Und auch die Darm-Haut-Achse finde ich nochmal besonders erwähnenswert, nicht nur entwicklungsgeschichtlich, weil ja eben die Haut sozusagen der äußere Teil ist von der Embryologie, Struktur, aus dem das besteht, und der Darm sozusagen der innere Teil ist eigentlich nur innen und außen verkehrt. Und dass ich ja selber, weil ich habe eine Schuppenflechte, eine Psoriasis, auch weiß, dass das eine Mikrobiom Störung, eine Ungleichgewicht der Darmbakterien ist. Auch das, was ich tagtäglich mit meinem Patienten messe und sehe, dass das ultra viel mit der Hautgesundheit zu tun hat. Gerade weil das eben beides so Barrieren sind, mit denen wir Kontakt zur Außenwelt haben. Also das heißt, jede Hauterkrankung tatsächlich, da muss man sich den Darm mit angucken. Da muss man gucken, fehlt da was? Kann man das aufbauen? Kann man das unterstützen? Liegt ein durchlässiger Darm vor, ein Leaky Gut Syndrom? Das ist super, super spannend. Und auch noch den Bogen zur Darmhirnachse auch noch zu kriegen. Das ist immer spannend. Wir reden ja hier vom Bauchhirn teilweise. Das Gehirn ist ja eigentlich, dachten wir immer so, der steuert uns, aber der Darm macht viel mehr. Wir wissen, diese Darmhirnachse, die unter anderem durch den Nervus vagus, einen ganz riesengroßen Nerv, der wie so ein Messfühler fast durch den ganzen Körper geht, von da oben bis da unten. Und gesteuert wird aber auch vor allem, dass nicht nur das Gehirn Signale zum Darm gibt. Wir kennen das ja auch alle, wenn wir so ein bisschen, was ich vielleicht aufgeregt sind, ne? Dann kriegt man Durchfall und vielleicht so ein bisschen, ne? Bauchkrummeln, wie auch immer, sondern dass es eben auch in die andere Richtung tatsächlich gehen kann. Und wir wissen, dass es eigentlich viel mehr Verbindungskabel, vereinfacht gesagt, von unten vom Darm hoch zum Gehirn gibt. Also das ist eigentlich total spannend, dass diese Verbindungen, die sind da, es werden Neurotransmitter, also Botenstoffe von Darmbakterien gebildet, ne, Gamma-Aminobuttersäure zum Beispiel, GABA zu nennen, aber auch zum Beispiel Serotonin, ja, das ist ja so bekannt, das ist unser Glückshormon, wird zu über 90% im Darm gebildet. Das ist ja ein Punkt, ne? Und wenn wir jetzt überlegen, aha, ich gebe bei einer Depression, ja, gebe ich ja Medikamente, ne, Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, wieso guckt denn sich da keiner den Darm an? Das sind so Dinge, und auch da gibt es die Studienlage, wenn ich entsprechend mit Probiotika und natürlich als Basis immer mit der Ernährung unterstütze, bräuchte ich vielleicht gewisse Dinge gar nicht. Das heißt, es ist wie mit allen Erkrankungen, es ist multifaktoriell und gerade die Darm-Hirn-Achse, und da muss ich auch noch mal eine ganz spannende kurze Studie noch berichten. Das hat mich selbst total überrascht. Vielleicht kennt der eine oder andere die schwere neurologische Erkrankung Parkinson. Und das war für mich immer so, ich sag mal, ein bisschen Schicksalsschlag, ob man das kriegt oder nicht. Und letztes Jahr war ich auf den Herborner Mikrobiomtagen und da hat ein Neurologe referiert und hat ganz spannend berichtet, dass es tatsächlich herausgefunden wurde, dass der Parkinson zu einem sehr, sehr großen Anteil im Darm beginnt. Und da gab es eine Studie, die Resistor-Studie, und da hat man dem Patienten resistente Stärke, über das, was wir vorhin gesprochen haben, gegeben in Form von Nahrungsergänzungsmitteln. Das gibt es nicht nur in der Ernährung, man kann es quasi auch künstlich herstellen, und hat nach 8 Wochen da Verbesserung der Symptome erreicht. Und ich glaube, alle, die sich mit Parkinson und neurologischen Erkrankungen so ein bisschen auskennen, wissen, dass man da medikamentös zwar viel machen kann, aber irgendwann auch an so einem Punkt ist, wo man in der Regel dann nicht mehr so viel machen kann. Und ich fand das total toll, dass man mit resistenter Stärke so krasse Effekte haben kann und dass einfach, glaube ich, sämtliche Erkrankungen im weitesten Sinne irgendwie auf ein Ungleichgewicht der Darmbakterien, eine Dysbiose vielleicht zurückzuführen sind. Und deswegen finde ich, gehört der Darm so als übergeordnete Schaltzentrale bei allen Erkrankungen immer mit dazu. Man sollte immer dann einen Blick mit drauf haben.
Definitiv. Und ich denke, gerade auch heutzutage, wenn man sich leider wirklich den Lebensstil und die Ernährung der meisten Menschen anschaut, dann ist es ja nicht ganz so abwegig, dass da wahrscheinlich häufig ein Ungleichgewicht besteht. Du hattest jetzt schon angesprochen, dass man den Darm dann eben in gewissen Fällen einfach mal untersuchen sollte. Wir wissen auch, das Thema Darm steckt natürlich noch in den Kinderschuhen, hattest du ja auch am Anfang gesagt, aber welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt aktuell, um Untersuchungen am Darm vorzunehmen? Also viele kennen sicherlich die Darmspiegelung, aber was gibt es abgesehen davon noch?
Genau, also die Darmspiegelung ist fast eher, also geht fast in eine ganz andere Richtung. Also für mich ist eine Darmspiegelung gehört so zur klassischen Schulmedizin und sie ist absolut notwendig und essentiell, um gerade eben Krebs und Krebsvorstufen zu erkennen und auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen zu erkennen. Das heißt, da hat sie ihren Stellenwert. Wenn es darum geht, gerade bei chronischen Erkrankungen unsere Mikroben sozusagen zu untersuchen, dann nützt uns die quasi gar nichts. Da braucht man dann entsprechende Stuhlanalysen und auch da wurde immer lange Zeit diskutiert, ist es überhaupt sinnvoll, das zu machen, ja oder nein. Mittlerweile ist die Datenlage da und ja, man kann und sollte das vielleicht auch mal machen, zumindest bei gewissen Indikationen, sei es der Reizdarm, sei es eben Hauterkrankungen, vielleicht auch Depressionen. Also das heißt, das ist neurologische Erkrankungen, das heißt, es ist sehr breit gefächert, dass man da wirklich mal gucken kann. Da muss man nur gucken, man kann ganz, ganz viel untersuchen. Das kostet auch ein Heidengeld. Was ist sinnvoll? Und es ist am sinnvollsten, zu untersuchen, was die Bakterien machen, nicht wie sie einzeln heißen, sondern nach sogenannten funktionellen Gruppen zu gucken. Das heißt, es gibt, man kann das einteilen in Bakterien, die sind fürs Immunsystem da. Das sind zum Beispiel gewisse E. coli-Bakterien, gewisse Enterokokken. Da muss ich gucken, habe ich davon genügend? Wenn nicht, kann ich da ansetzen, kann sie gezielt aufbauen. Primär kann man das auch toll durch Probiotika machen, weil die gibt es als Probiotika, als lebende Darmbakterien zum Einnehmen. Und dann gibt es eben Bakterien, die sind für das Milieu da. Das heißt, diese, ich sag mal, die sind so wie so eine Polizei, ja. Die sorgen dafür, dass sich die anderen Bakterien wohlfühlen. Die bilden zum Beispiel Milchsäure, ne, säuern das Milieu an, sodass gewisse andere ungünstige Keime sich da nicht wohlfühlen. Das sind die klassischen Milchsäurebakterien, ne, die Lactobacillen und die Bifidobakterien, die man vielleicht aus der Werbung kommt. Die brauchen wir auch, ne? Und dann gibt es Bakterien, die lieben zum Beispiel resistente Stärke und Polyphenole. Das sind die Bakterien, die unsere Darmschleimhaut ernähren. Ich sage immer ganz gerne, es sind wie so kleine Putzerfische, weißt du, die beim Wal, die dafür sorgen, dass die Schleimhaut oder die Haut vom Wal, dass das alles schön funktioniert und schön dicht ist und so weiter. Und die stehen dann eben primär auf Ernährung. Die kann ich sozusagen gar nicht einfach so einnehmen, sondern da muss ich wirklich aktiv was ändern. Und wenn die aber zum Beispiel nicht gut drauf sind und fehlen, im Mangel sind, dann kriege ich eine Darmbarrierestörung, einen durchlässigen Darm, ne, ein Leaky Gut. Und da gibt es auch Parameter, die ich einfach untersuchen kann, ne, Zonulin, Alpha-1-Antitrypsin und so weiter. Das heißt, da kann ich gucken, gibt es schon Hinweise für dieses durchlässige Darmsyndrom, was wiederum Allergien begünstigt, Reizdarm begünstigt und eben Hauterkrankungen, also eine Vielzahl von Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, damit in Zusammenhang steht. Und es gibt auch, das empfehle ich sehr, sehr gerne bei Patienten mit Depression, dass man die neuroaktiven Darmbakterien untersucht, die dann die besagten Botenstoffe bilden. Und ich hatte wirklich auch so ein Aha-Erlebnis bei einer Patientin, die mit so einer Depression kam, klassischerweise von ihrem Hausarzt mit einem Antidepressivum behandelt. Und wir haben dann bei ihr eine ganzheitliche Therapie oder erstmal vor allem Diagnostik gemacht. Wir haben die Mikronährstoffe uns angeschaut, also Vitamine, Mineralstoffe, und so weiter, Omega-3-Fettsäuren und haben aber auch eine Mikrobiomanalyse gemacht. Das heißt, nach diesen funktionellen Gruppen, unter anderem auch nach den neuroaktiven Darmbakterien geschaut. Und bei ihr war das so ganz klassisch. Sie war vor allem mit den neuroaktiven Darmbakterien ganz down, hatte natürlich auch Vitamin D, Omega-3, Jod, ne? Also diese üblichen verdächtigen B-Vitaminmangel. Es passte alles mega zusammen zu ihrem Krankheitsbild. Und ich fand das so faszinierend. Wir haben dann innerhalb von, ich weiß gar nicht, waren es 6 oder 8 Wochen, es war so kurze Zeit, dass sie schon ihre Antidepressiva absetzen konnte, dass sie so einen Aufschwung hatte. Wir haben als Basis die Ernährung gemacht, wir haben die Mikronährstoff-Supplementation gemacht und wir haben den Darm aufgebaut durch eben eine Abfolge von gewissen Probiotika, Durchgabe von resistenter Stärke, ne, und durch eben auch Aufgabe Sauerkraut essen. Also sie hatte so konkrete Aufgaben, ne? Wie gesagt, diese eine Löffel Sauerkraut pro Tag, dann eben wenn mit Joghurt, dann eben der Naturjoghurt, dann eben arbeiten mit Walnüssen, mit Beerenobst, mit Polyphenolen auch arbeiten. Und das hat ihr so viel Auftrag gegeben, dass sie schon nach so kurzer Zeit was ändern konnte und sich das bis heute hält. Und das finde ich ist ganz, ganz toll, wenn man eben nicht als Ärztin nur Medikamente geben kann, um ein Symptom zu unterdrücken, sondern wenn man tatsächlich die Ursache angehen kann. Und das macht dann zufriedene Patienten und auch zufriedene Ärzte.
Das glaube ich, klar. Das ist ja dann auch langfristig einfach so der Erfolg und das, was man sich eigentlich wünscht. Woher weiß man jetzt, wohin man sich wenden kann, wenn man da etwas untersuchen möchte? Und woher weiß ich auch, je nachdem, welche Symptome ich habe, was genau ich jetzt von den genannten Möglichkeiten ich untersuchen lasse?
Ja, also ich glaube, als Betroffene, als Laie ist es wahnsinnig schwer, selbst da den Weg zu finden. Ich glaube schon, man braucht einen qualifizierten Therapeuten, weil sonst misst man vielleicht auch Dinge, die einfach nur teuer sind und die man gar nicht unbedingt braucht. Und man kann schon mit vielen kleinen Dingen, wie gesagt, es gibt so eine Mikrobiota-Analyse, ne, wo man eigentlich primär nach den funktionellen Gruppen guckt. Man kann eben mit dem Zonulin schon arbeiten, um diesen durchlässigen Darm einmal ja nach rein, ne? Das ist ja auch wichtig, weil dann gehe ich nochmal vielleicht ein bisschen anders an die ganze Geschichte ran, arbeite vielleicht mit L-Glutamin, um das Ganze wieder so ein bisschen zu kitten, die Lücken, die da drin sind zum Beispiel. Und kann auch nach den kurzkettigen Fettsäuren gucken, die eben so wichtig sind für unsere Gesamtgesundheit und gucken, gibt es überhaupt, werden die überhaupt gebildet, ne? Das heißt, da würde ich gucken. Ich suche mir einen Therapeut. Es muss nicht immer nur ein Arzt sein. Gibt auch gute andere Therapeuten. Und da muss man, glaube ich, einfach ein bisschen auf deren Weiterbildung gucken und ob die so eine Ausbildung zum entweder Mikrobiom-Spezialisten, das ist das, was ich ja mitgemacht habe, aber da gibt es sicherlich noch viele andere Namen, ne, oder andere Kursqualifikationen, die man da erworben hat, dass man das einfach sich da fortgebildet hat, weitergebildet hat. Und da muss man auch gucken, mit welchem Labor macht man das. Es gibt da Speziallabore. Wir schicken unseres zum Beispiel nach Herborn oder machen manchmal auch mit Biovis oder ganz Immun-Mikrobiom-Analysen, je nachdem, und nehmen darauf spezialisierte Labore. Weil, wie gesagt, man kann ganz viel messen, ja, und manchmal kommt was rum und denkt, okay, ja, was mache ich jetzt damit? Hat keine Konsequenz, ne? Sondern wir müssen eben gucken, was ist die, nicht das einzelne Bakterium, sondern was kann die Gruppe an Bakterien, kann die eben ihre Aufgaben erfüllen? Und ich glaube, sonst ist es wahnsinnig schwer, da alleine als Patient sich da durchzuführen. Ich würde nur immer sagen, dass es fast bei nahezu jeder Erkrankung sinnvoll ist, den Darm in irgendeiner Form mit auf dem Zettel zu haben. Ob ich jetzt immer das alles analysieren muss, das sei jetzt mal dahingestellt. Und ob man vielleicht erst auch einen anderen Weg geht mit Mikronährstoffen, erst nochmal ein Ernährungsprotokoll analysiert, das muss man dann individuell schauen. Aber ich würde zumindest die Hoffnung einmal streuen wollen, dass man den Darm mit auf dem Zettel haben sollte.
Du hattest jetzt vorhin auch schon das Thema Reizdarm angesprochen. Ich tatsächlich habe selbst auch mal die Diagnose Reizdarm bekommen, weil ich so vor ein paar Jahren immer wieder mal Probleme hatte mit Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe, Blähungen. Das heißt, ich habe auch sämtliche Untersuchungen gemacht, tatsächlich aber eher so die Untersuchungen wie Darmspiegelung. Und ich habe das dann damals so verstanden, dass der Reizdarm bei mir eine Ausschlussdiagnose war, weil es wurde nichts Schlimmeres gefunden, zum Glück. Aber was ich eigentlich hatte, wusste man auch nicht. Also hieß es, ich habe einen Reizdarm. Ist der Reizdarm jetzt wirklich nur eine Ausschlussdiagnose, also quasi eine Bezeichnung für etwas, wo wir nicht genau wissen, was haben die Patienten? Oder lässt sich der Reizdarm eigentlich auch wirklich definieren als eine bestimmte Krankheit?
Ja, das ist eine komplizierte Frage. In der klassischen Schulmedizin ist es eigentlich per se eine Ausschlussdiagnose. Und alles, was irgendwie, was wir nicht einkategorisieren können, ist leicht mit Reizdarm, Reizmagen, wie auch immer, ne, abgetan. Das muss man leider sagen. Und ja, die klassische Diagnostik, unter anderem mit Darmspiegelung, mit Koloskopie, um wirklich auch, sag mal, sichtbare Dinge auf den ersten Blick sozusagen auszuschließen, ist wichtig. Der Reizdarm ist nach wie vor eigentlich kaum greifbar, zumindest in der klassischen Medizin, und da eher sozusagen eine Ausschlussdiagnose. Das Gute ist, dass man heutzutage mit eben anderen Möglichkeiten der Sache zumindest noch mal mehr auf die Schliche kommen kann. Man kann spannenderweise auch gerade bei dieser Mikrobiomanalyse, von der ich sprach, da neben der normalen Bakterienzusammensetzung kann man unter anderem auch den FODMAP-Typ sozusagen bestimmen lassen. Jetzt muss man sagen, okay, was sind FODMAPs? FODMAP sind bestimmte Kohlenhydratketten. Ne, das ist dann fermentierbare Oligo-, Monodi- und Polysaccharide, Polyole noch mit dazu. Das heißt, bestimmte Kohlenhydratketten, die problematisch sind bei Patienten, ich sag's mal auf gut Deutsch, mit einem empfindlichen Darm, beziehungsweise mit einer vielleicht auch gestörten Darm-Hirn-Achse, ja, weil die spielt beim Reizdarm eine riesengroße Rolle. Da ist das auch eine Therapieform. Das heißt, man macht eine FODMAP-Diät. Ich weiß nicht, ob du das damals auch gemacht hast, ja. Genau, und das ist eben was, eine Eliminationsdiät, wo man eben 6 bis 8 Wochen gewisse Lebensmittel weglässt und sie danach sozusagen wieder einführt, auch nach individueller Verträglichkeit. Und man kann mit dieser Mikrobiomanalyse herausfinden, je nachdem, wie die Bakterien nachweisbar sind, ob überhaupt eine FODMAP-Ernährungsweise sinnvoll ist, ja oder nein. Weil man da inzwischen weiß, bei einer gewissen Bakterienkonstellation bringt es was. Ja, weil die letztendlich diese Produkte genau oder diese Kohlenhydratketten fermentieren und entsprechende Gase erzeugen, ne? Und dieser Dehnungsreiz dann eben auch den Schmerz über die Hirn-Darm-Achse mitvermittelt. Aber das heißt, es gibt auch gewisse Typen, da bringt es weniger. Ich würde immer sagen, es ist ein Versuch wert. Und generell ist diese Mikrobiomanalyse mit dem FODMAP-Typ sinnvoll. Man kann gucken, liegt ein durchlässiger Darm vor. Also es gibt noch verschiedene Parameter, wie ich dem Ganzen auf die Schliche kommen kann. Aber es gibt kein, ich sag mal, the one and only Reizdarmtest und dann haben Sie hier Ihre Diagnose, weil es ist ein multifaktorielles Krankheitsbild und es ist eben was, was auch entsprechend nicht so einfach zu behandeln ist, weil wir wissen eben, dass gerade durch diese wahrscheinlich gestörte Darm-Hirn-Achse da einfach auch so eine ganzheitliche Therapie maximal nötig ist. Ich kann aber nur Mut machen, gerade bei Reizdarmpatienten danach zu schauen. Ich erinnere mich jetzt gerade an einen Patienten, der wirklich, wirklich ein junger Mann, glaube ich, in die Anfang 20 so verzweifelt war, auch mit massiver Müdigkeit zu tun hatte. Auch diese ganze neuroaktiven Darmbakterien waren bei ihm komplett zerstört und er hatte so einen ausgeprägten Befund. Und da hat noch nie jemand mit Probiotika oder Ernährung bei ihm gearbeitet, sondern es war nur, ja, in der Darmspiegelung, da ist nichts. Ja, ist dann wohl Psyche und wurde so abgespeist. Und da möchte ich nur Mut machen, dass so ein Reizdarm nicht eine Diagnose ist, die man immer mit sich rumträgt, sondern vielleicht auch nur ein vorübergehendes Symptombild im weitesten Sinne. Ne? Wir können ja auch mal drüber reden, ist das jetzt die Krankheit oder eher ein Symptom, ne, was sich zum Ausdruck bringt. Und nun weiß ich nicht, wie war das denn bei dir damals, als du, wie bist du denn da rausgekommen?
Ja, also ich glaube auch, um das vielleicht noch dazu zu sagen, dass es natürlich immer darauf ankommt, in welchem Ausmaß hat man die Beschwerden, weil wenn ich jetzt rückblickend beurteile, wie stark oder wie schlimm meine Beschwerden waren, im Gegenteil zu manchen, wie ich das heute mitbekomme, weil es ist ja auch so, dass, finde ich glücklicherweise, viele auch jetzt auf Instagram zum Beispiel offen darüber sprechen, dass sie Probleme haben mit Reizdarm, welche Beschwerden sie haben. Wo man dann wirklich auch mitbekommt, okay, krass, das beeinträchtigt viele wirklich in ihrem Alltag, auch im Beruf. Und ich hatte halt damals einfach öfter mal Bauchweh, ständigen aufgeblähten Bauch und habe halt irgendwie nach der Ursache gesucht. Das heißt, ich habe einen Test gemacht, ob ich Laktose nicht vertrage, ob ich Fructose nicht vertrage, Glutenunverträglichkeit, Darmspiegelung und überall kam nichts raus, was ja so gesehen eigentlich gut ist. Und habe aber halt einfach weiter so nach der Ursache gesucht und nichts gefunden und mich, würde ich jetzt rückblickend sagen, auch ein bisschen mehr, immer mehr da reingesteigert. Es muss doch irgendwas sein. Und gleichzeitig war das bei mir so eine extreme Phase, was meine Ernährung und mein Training angeht. Das heißt, ich habe kaum Fette gegessen, ich habe kaum Kohlenhydrate gegessen, aber super viele Proteine, fast nur tierisches Protein, auch ganz viele Proteinriegel, Proteinprodukte mit jede Menge Süßstoff, wo ja auch ganz viele Farbstoffe, Zusatzstoffe, Emulgatoren und so weiter sind. Aber ich war halt da so in der Phase, Hauptsache kalorienarm, Hauptsache proteinreich. Und trotzdem halt lecker und süß. Das ist ja trotzdem dann gesund, weil es hat ja keine Kalorien. Und diesen Zusammenhang oder dass ich darüber mal nachgedacht habe, dass das vielleicht gar nicht so optimal ist, vor allem in der Menge, da habe ich halt damals noch nicht drüber nachgedacht. Und irgendwann war es dann so, dass ich dem Thema oder auch meinen Beschwerden gar nicht mehr so viel Beachtung geschenkt habe und mich, ja, ich sage einfach mal, nicht mehr so sehr damit gestresst habe und dann ist es auch einfach tatsächlich besser geworden. Also jetzt heute zum Beispiel würde ich nicht mehr sagen, ich habe einen Reizdarm, beziehungsweise ich würde sagen, so wie du es vorhin auch schon gesagt hast, ich denke, dass bei den meisten Menschen so ist, wenn sie mal sehr stressige Phasen haben oder man ist aufgeregt, man merkt es einfach im Bauch, man merkt es an der Verdauung. Viele können ja auch, wenn sie auf Reisen sind, irgendwie ist die Verdauung nicht so, wie sie zu Hause ist. Also ich glaube, dass man da so gewisse Veränderungen bemerkt, das ist normal, aber in welchem Ausmaß dann und in welchen Situationen und wie stark, da ist halt dann einfach der Unterschied. Aber jetzt heute würde ich eigentlich sagen, ich habe eine normale Verdauung und auch keine Beschwerden mehr. Ja.
Absolut, aber du hast ja in der Zwischenzeit auch einiges wieder geändert, ne, vom Lebensstil insgesamt.
Genau.
Sieht man mal wieder, das ist ein komplexes Krankheitsbild mit multifaktoriellen Ursachen, sehr individuell, genau wie du es gesagt hast. Aber ich, wie gesagt, man kann nur Mut machen, dass man entsprechend zum einen diagnostisch, zum anderen therapeutisch wirklich nicht darauf sitzen lassen muss, sondern man kann da was tun gegen.
Was wären jetzt von dir aus so deine Erfahrungen oder auch Tipps für Frauen, Mädels oder auch Männer, Jungs, aber ich weiß eben, dass in meiner Community ganz viele Frauen sind, die mit diesen Beschwerden zu kämpfen haben. Wenn man ständig das Gefühl hat, man ist aufgebläht und hat einen Blähbauch, vielleicht auch mit Schmerzen verbunden und auch so, dass man selber noch nicht wirklich ein Muster erkannt hat, ob das nach bestimmten Lebensmitteln ist, sondern vielleicht teilweise stehen die Frauen schon auf mit einem aufgeblähten Bauch, der einfach hart ist und wehtut.
Also also im Idealfall macht man das natürlich zusammen mit dem Therapeuten. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte jetzt so ein bisschen in Eigenregie was machen und nichts verkehrt machen in dem Sinne, wir setzen wieder bei der Ernährung an und da gibt es einfach die bösen Buben, Zucker und Süßstoffe in allen voran, absolut. Aber auch das Thema Weizen und Gluten auf dem Zettel haben. Es geht auch nicht immer nur um Gluten und nicht immer nur um Weizen, sondern da gibt es eben noch WGAs, Alpha-1, Antitrypsin und da gibt es so ein paar Dinge in den Getreidesorten, die einfach, wie wir wissen, nicht gut verträglich sind, ne? Auch sogenannte Lektine, die letztendlich den Körper mit reizen können. Das würde ich auch mit weglassen. Wir wissen, dass gewisse Milchprodukte, vor allem in der puren Form, ja, von, ich sag mal, unglücklich gehaltenen Kühen, um es nur zu sagen, ne? Wir hatten ja schon mal Milch thematisiert als zweischneidiges Schwert. Das wäre auch so ein Thema. Und ich würde mit vor allem nochmal bei dem Zuckerthema auch mit Fruchtzucker aufpassen. Da kann man sicherlich drüber streiten, ob es jetzt immer Fruchtzucker in Form von Gemüse oder in Obst ist, sondern meistens ja eher, wie du ja auch gesagt hast, in zum Beispiel Eiweißriegeln und so weiter, also letztendlich industriellen Lebensmitteln. Das heißt, die Botschaft wäre Zucker, Weizen, Schrägstrich Gluten, Milchprodukte und vor allem Industrieprodukte als Überbegriff wirklich mal wegzulassen und das konsequent, ich sage mal, mindestens 6 Wochen mal wirklich Gemüse, gute Öle, Protein in guter Qualität, das ist man wirklich versucht, naturbelassen sich zu ernähren und dann wirklich zu schauen, was bleibt noch übrig von meinen Symptomen. Das ist so Punkt 1. Dann das Thema Stress, unbedingt immer wieder hinterfragen. Ne? Ist es Stress assoziiert? Was kann ich dagegen tun mit entsprechend autogenem Training, Yoga und, und. Und ich würde dann aber auch schauen, kann ich vielleicht probiotisch daran gehen? Es gibt mittlerweile speziell für Reizdarm konzipierte Probiotika, die wahnsinnig erfolgreich sind. Die sind teilweise in der Leitlinie für Reizdarm drin. Es gibt tolle Präparate. Mit wirklich einer super Studienlage. Die bestehen zum Beispiel aus Kamille, aus Kaffeekohle und Myrrhe. Auch da wirklich, die können einen Leaky Gut, einen durchlässigen Darm entsprechend zusammenkitten wieder. Die können Entzündungen regulieren. Das heißt, ich würde da sozusagen drei oder mindestens drei geteilt rangehen: Ernährung, Stress und eben nochmal zu schauen, ich sage mal im weitesten Sinne Nahrungsergänzung. Das wären so die Basissachen, die man auch mal durchaus in gewisser Form alleine versuchen kann. Ansonsten bitte gerne immer mit einem qualifizierten Therapeuten das rücksprechen. Es gibt nichts Blöderes, als wenn man solche Symptome hat und, sage ich mal, auf der, ich sag's mal fies, auf der ganz alternativen Schiene unterwegs ist und dann steckt da wirklich ein kolorektales Karzinom, also ein Tumor dahinter. Also deswegen immer vorsichtig sein. Man kann auch übrigens noch toll mit Verdauungsenzymen arbeiten. Da habe ich jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Auch das ist durchaus ein Versuch. Auch da gibt es tolle, sage ich mal, Supplements, die man einfach auch mal auf Versuch hinnehmen kann und gucken kann, wird es besser. Aber trotzdem, die Basis ist und bleibt die Ernährung und auch das Stressthema und auch da mal sich so ein bisschen wirklich selbst unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, ist denn das Bild auch wirklich so, wie ich es vielleicht nach außen transportiere, um mal ein Protokoll zu schreiben und vielleicht mal das Stressthema anzugehen mit einer HRV-Messung. Das lohnt sich auch immer. Dass man manchmal denkt man ja, oh Gott, ich muss irgendwas haben, ich brauche irgendeine Unverträglichkeit, irgendwas ist mit mir falsch. Und dabei ist es dann doch eher ein lebensstilbedingtes Thema.
Du hattest jetzt gerade Verdauungsenzyme als Supplement angesprochen. Für wen genau sind die jetzt sinnvoll? Also wenn jetzt jemand hier zuhört und vielleicht ab und zu vermehrt Blähungen hat und denkt, das ist nicht so ganz normal, sind die dann gleich einen Versuch wert? Oder wo würdest du sagen, machen die Sinn?
Naja, also da man kann nicht in Anführungsstrichen nicht viel verkehrt machen, wenn man das mal für sich ausprobiert. Da gibt es wirklich tolle Zusammensetzungen, die speziell für den Blähdarm konzipiert sind. Aber klassischerweise in der Medizin haben wir natürlich Verdauungsenzyme brauchen wir, wenn, keine Ahnung, zum Beispiel wenn ein Stück Darm fehlt, ja, wenn ich zum Beispiel eine exokrine Pankreasinsuffizienz habe, das heißt zum Beispiel, dass die Bauchspeicheldrüse durch eine OP, durch eine Entzündung, durch irgendwas nicht mehr entsprechend Verdauungsenzyme bilden kann, zum Beispiel die Lipase. Also das heißt, normalerweise habe ich für dieses Thema eine klassische schulmedizinische Diagnose. Aber da gehe ich jetzt mal davon aus, in dem Bereich befinden wir uns in dem Moment gar nicht, sondern wir haben ja eher, sag ich mal, ein unspezifisches Bild mit irgendwie, ich habe einen Blähbauch, ich habe einen Reizdarm, ne? Und da kann man durchaus mit Verdauungsenzymen auch mal so rangehen, um es erstmal zu gucken, bringt es überhaupt was? Weil häufig haben wir so einen Teufelskreislauf aus, ich habe Beschwerden und dadurch verhalte ich mich auch noch unglücklich, um es mal so zu sagen. Wir wissen alle, wenn es uns nicht gut geht, dann werden wir uns nicht gerade an den Herd stellen und jetzt vielleicht unser Gemüse dünsten, ja, sondern dann ist vielleicht irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch der nächste Schokoriegel ein Trost. Das heißt, wir müssen erstmal diesen Teufelskreislauf durchbrechen. Wenn ich erstmal weiß, aha, das hilft, dann habe ich dann vielleicht auch wieder mehr Energie, mehr Muße, entsprechend auch mal an die Ursache ranzugehen und vielleicht zu schauen, wie kann ich meine Ernährung umstellen.
Spannend. Und vielleicht noch abschließend noch mal kurz zum Thema Reizdarm und die Darm-Hirn-Achse, weil du vorhin meintest, dass das eben auch vor allem in einem ja starken Zusammenhang steht. Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz was zu erläutern.
Ja, tatsächlich ist das auch spannend. Das ist auch relativ neu in der Forschung. Ich glaube, da ist auch noch vieles nicht endgültig ausgesprochen, um es mal so zu sagen. Aber es gibt zum Beispiel eine spezielle Reizdarmdiagnostik, die man auch machen kann. Das ist dann, um diese Gut-Brain-Axis zu untersuchen, wo man dann mit so Speziallaborprofilen von Serotonin, Tryptophan, GABA und Histamin zum Beispiel mit untersucht. Wir wissen, dass das eben große Faktoren sind oder eben, wie gesagt, diese FODMAP-Geschichte. Und dass da schon spannend ist, dass vielleicht bei diesen darmempfindlichen Personen, ja, also ich sage jetzt mal Reizdarmpatienten, die sind sensibel. Das heißt, diese Footmaps zum Beispiel, die sind ja nicht alle einfach nur ungesund im Sinne von, da gibt es ja von, was weiß ich, von einem Kaugummi, wo man sagt, ne, der ist jetzt wegen Süßstoffen, gehört der da rein, ja, weil da Zuckeralkohole zum Beispiel drin sind, bis hin zu, da ist aber auch Bohnen sind da irgendwie mit dabei, wo man sagt, das ist ja per se erstmal ein gesundes Lebensmittel. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, einfach nur zu sagen, ich ernähre mich jetzt zum Beispiel FODMAP-frei, sondern es geht darum, dass diese Personen, die das haben, die haben eine Überempfindlichkeit, eine Störung. Und das heißt, dass gewisse, ne, wir wissen, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, das sind so Sachen, dass ein gewisses Maß an Blähungen auch normal ist. Aber dass wir bei dem Reizdarmpatienten jetzt auch wissen, dass diese Darm-Hirn-Achse insofern gestört ist, weil diese Gase, dieser Dehnungsreiz, auch diese Wasserbindung, die damit entsteht, direkt durch diese Achsen, die es gibt, im Gehirn Schmerz empfinden sozusagen verursachen. Das heißt, da ist was zentral ist oder diese Achsen, diese Verbindungskabel sind sozusagen gestört. Und dass man da zum einen rangeht, auch, ne, was wir wissen ja auch Reizdarmpatienten, was ist Henne, was ist Ei. Natürlich, wenn ich mich schlecht fühle oder wenn ich Schmerzen habe, dann ist meine Laune nicht gerade die beste. Aber es kann eben auch andersrum sein, ne, dass die Psyche wiederum dazu führt, dass ich Darmprobleme kriege. Das heißt, dass man auch da vielleicht nochmal biochemisch schaut, ne, was macht Tryptophan, was macht Serotonin, ne? Tryptophan als Vorstufe vom Serotonin, ist da überhaupt eine Serotoninbildung auch im Darm da? Also ich würde da immer auch multifaktoriell rangehen. Und das Schöne ist, dass man das heutzutage kann. Wir müssen die Patienten nicht mehr abstempeln und sagen, das ist psych, ja, wie wir Ärzte das häufig machen. Ne? Es ist funktioneller Genese, sagen wir häufig, es ist psychosomatisch, ne? Somatoform, das sind immer so ein paar nette Begriffe, um zu sagen, der Patient hat eine Waffel, so ungefähr, also das ist jetzt mal ganz übertrieben gesagt, sondern wir können wirklich Möglichkeiten anbieten, diagnostisch und therapeutisch. Und ich glaube, diese Darm-Hirn-Achse, das wird so in Zukunft der Knackpunkt sein. Und wenn da noch mehr Forschung ist und wir die Patienten oder diese Verbindungen auch besser verstehen, dann können wir besser unterstützen. Und ich glaube, das Wichtigste ist die Botschaft an diese Patienten mit so unspezifischen Reizdarmsymptomen, dass zum einen man nicht allein ist, dass es wirklich mittlerweile eine Volkskrankheit geworden ist, die leider sicherlich auf unseren schlechter werdenden Lebensstil zurückzuführen ist, aber dass man eben immer mehr diagnostisch und therapeutisch machen kann und dass gerade diese Darm-Hirn-Achse, die sehr wahrscheinlich die Grundlage mit sein wird, ne, neben Ungleichgewicht von Darmbakterien, neben durchlässigen Darm, und es hängt ja eigentlich alles im Großen und Ganzen zusammen, dass das tatsächlich der Schlüssel vielleicht sein wird.
Ja, wie du sagst, das Thema ist unglaublich spannend und da wird bestimmt noch einiges kommen in Zukunft. Hast du denn vielleicht ein paar Buch oder auch Internetseiten oder Quellenempfehlungen für alle, die sich da einfach selber auch ein bisschen mehr einlesen möchten in das Thema und wo man halt weiß, das sind seriöse Quellen.
Ja, also zum einen muss ich sagen, dass ich das, was das Institut für Mikroökologie in Herborn macht, an Aufklärungsarbeit, die haben zum einen auf der Webseite viel, die haben zum anderen aber auch tolle YouTube-Videos, gerade zum Thema Foodmap, gerade zum Thema Darm-Hirn-Achse, weil da wird gerade viel geforscht. Das kann ich sehr empfehlen. Und ansonsten gibt es auch ich überlege gerade, es gibt sehr, sehr viele Bücher. Also wir kennen ja Klassiker von Darm mit Charme bis hin zu zum Beispiel das heißt, glaube ich, Scheiß Angst, das Buch, was auch so ein bisschen ich sag mal, die Patientensicht beschreibt. Das hat unter anderem eine Kollegin von mir mitgeschrieben als diesen medizinischen Part und genau, und dann eine andere Bekannte quasi den selbstbetroffenen Part. Das ist einfach, glaube ich, auch nochmal für viele Betroffene schön, die Wahrheit mal geschrieben zu lesen. Ja, weil es ist ja auch so ein Thema, darüber spricht man nicht gern. Es kommt ungern zum Vorschein. Da gibt es ja auch solche Dinge, wo man mal überlegt oder die Patienten mal fragt, wie ist denn ihr Stuhlgang? Dann kommt immer, ja, ist in Ordnung. Ich muss mal fragen, wie häufig und wie viel Blatt Papier braucht man denn? Und dann gucken die schon alle, wenn ich das frage. Ne? Das sind so Dinge, das gehört einfach mit dazu. Und das wären jetzt zumindest die Dinge, die spontan mir dazu einfallen. Ansonsten die Dr. Sarah Schwitala, die habe ich mal kennengelernt auf dem Kongress. Die hat auch ein schönes Buch geschrieben, das Mikrobiom-Komplott, wo sie auch nochmal drüber aufklärt. Das ist nicht speziell Reizdarm, aber das ist speziell, wie Ernährung unser Mikrobiom mit beeinflusst. Und die hat dazu auch einen Podcast, glaube ich. Also das kann ich auch sehr empfehlen, weil das ist so der neueste wissenschaftliche Stand tatsächlich. Und das wären so Dinge, die würden mir jetzt so spontan einfallen zum Thema.
Ja, super. Vielen, vielen Dank. Und dann natürlich an der Stelle auch danke für deine Zeit und das weitere interessante Interview mit dir.
Ich habe zu danken.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten und deiner Familie, die ebenfalls von den Informationen und Tipps profitieren könnten. Über eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts würde ich mich riesig freuen. Das wäre für meinen Podcast und für mich eine tolle Unterstützung. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Restwoche und wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag wieder.